Jedes Jahr werden bis zu 370 Millionen Tonnen Kartoffeln geerntet. Fast überall auf der Welt wird sie mittlerweile angebaut. Die Kartoffel ist eines der Hauptnahrungsmittel weltweit. Nicht auszudenken, was wäre, wenn das passieren würde, was 1845 in Irland passiert ist.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Die Kartoffel war auch für die irische Bevölkerung damals Hauptnahrungsmittel, bis die Kartoffelfäule ausbrach. Eine Krankheit, die die Knollen befiel, sich schnell ausbreitete und praktisch die komplette Ernte vernichtete. Die Kartoffelfäule löste in Irland eine Hungersnot aus, infolge der etwa 1 Million Menschen starben. Weitere 2 Millionen Iren wanderten wegen der Kartoffelfäule aus. Wie konnte es dazu kommen und welche Folgen hatte diese Hungersnot? Darum geht es in dieser Folge von Eine Stunde History. Schön, dass ihr dabei seid.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Werbung.
Ja, wir freuen uns diebisch, denn wir sind in der schönen Stadt Lübeck und zwar am 1. Oktober. Dort sind wir abends um 19 Uhr im Kolosseum und es geht bei unserer Live-Aufzeichnung um die Anschläge in Paris im November 2015. Wir freuen uns, wenn ihr nach Lübeck kommt.
Und am 15.10., da kommen wir nach Berlin ins Humboldt-Forum und da sprechen wir über echte Machtfrauen Preußen jenseits von Fritz und Wilhelm. Start ist da um 19 Uhr.
Und anmelden könnt ihr euch auf einer Seite, die heißt deutschlandfunknova.de. Dort ein bisschen runterscrollen und anmelden, möglichst für beide Veranstaltungen.
Ja, das wäre schön. So, Matthias, dass eine Kartoffelfäule, also der Wegfall eines Lebensmittels, nur eine Hungersnot auslösen kann, das ist ja schon ungewöhnlich. Deshalb lass uns doch mal gucken, wie das passieren konnte. Wo liegen denn da die Ursachen? Wo muss man da anfangen?
Also vermutlich war eine sehr wichtige Ursache die unsachgemäße Behandlung des Ackerbodens. Irland war seit der Mitte des 16. Jahrhunderts unter der Herrschaft Englands. Und englische Grundbesitzer hatten sich weite Teile des irischen Ackerlandes einverleibt und die irischen Bauern arbeiteten nun auf dem ehemals ihnen gehörenden Land als Pächter oder Lohnbauern und sie bezahlten ihre Pacht mit Vieh und Getreide, die beide nach England exportiert wurden. Um ihre Familien zu ernähren, bauten die Bauern daraufhin ausschließlich noch Kartoffeln an. Die wurden nämlich nicht exportiert und da reichte selbst ein kleines Stück Land aus, um die eigene Familie am Leben zu halten.
Heißt das denn, dass dann in Irland praktisch für den Eigengebrauch praktisch nur noch Kartoffeln angebaut wurden?
Ja, genau. Aber das war nur eines von sehr vielen Problemen, denn mehr als 2/3 der Bevölkerung lebte von der Landwirtschaft. Aber das zu pachtende Land wurde dadurch knapper, dass immer mehr von englischen Großgrundbesitzern beansprucht wurde. Also wurden die Pachtparzellen immer kleiner und reichten zur Ernährung kaum noch aus.
Wie hat sich denn daraus dann eine Hungersnot entwickelt?
Also hier gibt es natürlich mehrere Gründe oder sagen wir mal langfristige Entwicklungen. Durch die auf Kartoffeln ausgerichtete Monokultur hat sich der Boden nämlich nicht erholt. Es wurden nicht unterschiedliche Feldfrüchte angebaut. Dadurch wurde der Boden anfälliger für Erreger, die besonders Kartoffeln angreifen und eben Missernten auslösen. Das war zur Mitte des 18. Jahrhunderts so und wiederholte sich in den folgenden Jahrzehnten immer wieder. Die irische Bevölkerung war nicht nur schlecht und einseitig ernährt, sondern auch immer wieder von Hungersnöten geplagt. Wenn auch nicht ganz so schlimm wie im Jahr 1845.
Es gab ja am Beginn des 19. Jahrhunderts in ganz Europa und auch in Nordamerika Hungersnöte. Das hatte aber einen anderen Grund, ne?
Ja, das hatte einen anderen Grund. Und dazu haben wir auch schon mal eine Sendung gemacht am 17. Juli 2016, schon lange her. 1815 nämlich brach der Vulkan Tambora auf einer indonesischen Insel aus. Das dabei frei gewordene Material geriet in die Stratosphäre, löste eine weltweite Klimakrise und ein Jahr später, 1816, nämlich den sogenannten Sommer ohne Sonne aus. Dafür gab es sehr viel Regen und kalte Tage im Sommer. In Irland traf diese Situation auf eine ohnehin geschwächte Bevölkerung und einen durch Monokultur nicht widerstandsfähigen Boden. Die Folge waren 14 Missernten zwischen 1816 und 1842 in Irland. Und dem Unheil des Jahres 1845 war damit im wahrsten Sinne des Wortes der Boden bereitet.
Also es gab schon vor der Kartoffelfäule unheimlich viele Missernten, hast du gerade beschrieben. Brauchte es da denn überhaupt noch die Kartoffelfäule, um diese Hungerkatastrophe auszulösen?
Also vielleicht wäre sie auch ohne den Algenpilz entstanden, der 1840, 41, 42 erstmals in den USA auftrat und sich dann nach Europa ausbreitete. Der Pilz löste eine Kartoffelfäule aus, die sich in kaltem und feuchtem Klima besonders gut ausbreitete. Und das war dann der Großangriff auf die Kartoffelsaat in Irland, die 1845 zu einer weiteren, dann allerdings katastrophalen Missernte führte.
Ja, wie war das für die Bevölkerung Irlands damals? Wie reagierten die Großgrundbesitzer und was machte die Politik? Wiebke Lehnhoff hat recherchiert.
Unter Kartoffelpflanzen ist eine tödliche Krankheit ausgebrochen. Von allen Seiten hören wir von Zerstörung. In Belgien sollen die Felder vollständig verwüstet sein. Und auf dem Markt im Londoner Covent Garden gibt es kaum noch gesunde Ware.
Das schreibt der englische Botaniker John Lindley am 23. August 1845 in der Zeitung The Gardener's Chronicle. Da ist unbekannt, dass die Kartoffelkrankheit von einem Pilz ausgelöst wird. Der verbreitet sich in Nordeuropa. Damals weiß man wenig über Infektionen, sodass viele bei Missernten nicht nach möglichen Erregern suchen. Am 13. September schreibt Lindley wieder im Gardener's Chronicle:
Mit großem Bedauern geben wir bekannt, dass die Kartoffelfäule in Irland angekommen ist. Rund um Dublin verderben plötzlich die Ernten. Was wird aus Irland, wenn sich die Kartoffelfäule allgemein ausbreitet?
Denn damals leben etwa 2/3 der Menschen in Irland von der Landwirtschaft. Und von denen hat die Hälfte als Nahrung fast nur Kartoffeln. Das Land gehört wenigen Großgrundbesitzern, meist Protestanten. Es ist aufgeteilt in tausende Parzellen und wird beackert von meist katholischen Pächtern und Arbeitern. Die müssen fast alle Agrarprodukte abgeben, wie Getreide, Eier und Butter. In diesem System bleibt den armen Menschen nur, für sich zum Leben Kartoffeln zu pflanzen. Denn die Knollen sind energiereich und wachsen fast überall gut. Und diese Nahrung bricht nun weg. 7 Jahre hintereinander. Ein Landarbeiter erzählt laut Familienerinnerungen aus der Erntezeit im ersten Jahr, 1845.
Es hatte viel geregnet, mehr als sonst in Irland. Dann legte sich fast über Nacht ein blauer Nebel über unsere pfützenbedeckten Kartoffelfelder. Ein Geruch von Fäulnis lag in der Luft.
Befallene Kartoffelpflanzen bekommen über der Erde braun-schwarze Flecken. Unter der Erde werden die Knollen dunkel und verfaulen. Auch einzelne geerntete Kartoffeln können infiziert sein und in der Lagerung die Krankheit übertragen. So verliert Irland 1845 etwa 1/3 und im Jahr darauf fast die gesamte Kartoffelernte. Die Reaktion der meisten Landbesitzer und der britischen Politiker ist hart. Es wird erwartet, dass alle Iren weiter Pacht zahlen, Felder bestellen und Getreide und andere Agrarprodukte abgeben. Hilfe gibt's nur für Gegenleistung. Wer nicht zahlen kann, muss ausgehungert Straßen bauen. Dabei sterben ab 1846 viele Menschen. Zahlungsunfähige Familien werden aus ihren ärmlichen Behausungen vertrieben und die Dächer abgerissen oder angezündet, damit niemand zurück kann. So wird mehr als 500.000 Menschen in den Jahren der Hungersnot zwangsgeräumt. Dadurch verschwinden ganze Ortschaften in Irland. Das soziale Gefüge zerbricht. Hunger und Verzweiflung machen die Menschen empathielos. Ende 1849, im 5. Jahr der Hungersnot, ist James Mahoney im Westen Irlands unterwegs für die Illustrated London News. Dort trifft er nahe eines verlassenen Dorfes die halb verhungerte Bridget O'Donnell, die mit 2 Kindern unter einer Brücke haust. Sie erzählt:
Wir wurden letzten November vertrieben. Mein Mann hatte für Hafer als Saatgut bezahlt. Das wurde von Leuten aus dem Dorf weggenommen. Dann kam sie, unser Haus zu zerstören, als ich hochschwanger war. Das Kind war eine Totgeburt. Unsere ganze Familie bekam Fieber. Ein 13-Jähriger verhungerte, als wir krank waren.
Ob die Frau und ihre beiden Kinder überlebten, ist unbekannt. Illustrierte Berichte sorgen in den ersten Jahren der Hungersnot noch für Spenden aus aller Welt. Doch als die Hungersnot immer weitergeht, versiegen die Spenden. Auch die britische Regierung hat genug und erklärt die Hungersnot einfach vorzeitig für beendet, obwohl sie bis 1852 anhält. Vor der Hungersnot leben in Irland rund 8 Millionen Menschen. Dann sterben rund 1 Million Männer, Frauen und Kinder an Hunger und damit verbundenen Krankheiten. Etwa 2 Millionen verlassen das Land. Wer überlebt, ist traumatisiert. Eine irische Dokumentation zitiert eine Nachfahrin.
Hoenig blient an harte, Die Hungersnot und das Elend brachen den Lebensmut der Menschen. Niemand erzählte mehr Gedichte, niemand musizierte oder tanzte. Die Hungersnot tötete alles.
Für den Erhalt der irisch-gälischen Sprache und Kultur setzen sich später junge Nationalisten ein, erfolgreich. Aber vom Bevölkerungsverlust hat sich Irland bis heute noch nicht komplett erholt.
Die Kartoffelfäule in Irland und ihre katastrophalen Folgen. Wiebke Lehnhoff hat das zusammengetragen und ich will jetzt weiter darüber reden mit Professor Joachim Schwendt. Er hat an der Uni Leipzig gelehrt und sich mit Irland wissenschaftlich beschäftigt. Hallo Herr Schwendt.
Hallo Frau Obacht.
Herr Schwendt, war denn die Katastrophe in Irland schon absehbar durch die Missernten, die es in den Jahren davor gab und vor allem auch durch diesen Sommer ohne Sonne 1816?
Ja, in gewisser Hinsicht kann man das sagen. Also man kann nicht das allein auf den Sommer 1816 oder so schieben, sondern es gibt verschiedene Gründe. Es war auch das Ende der Napoleonischen Kriege und dann war vor allem ganz wichtig das Bevölkerungswachstum der Iren. Da lebten ungefähr 8 Millionen Iren in Irland und die meisten lebten von der Kartoffel, weil die Kartoffel nahrhaft war und leicht anzupflanzen. Also die hat man eingepflanzt und dann eigentlich musste man nichts mehr machen. Mhm. Deshalb wurde es ja auch von englischen Stimmen als the lazy crop, also die faule Feldfrucht oder so genannt. Und das war ein Vorwurf, den man den Iren allgemein gemacht hat, dass sie faul sind und nur rumsitzen und nichts machen. Und da kommt so ein bisschen die englische Mentalität und englische Wirtschaftspolitik. Also Adam Smith, William Coppett, der hat den Begriff der lazy crop, der faulen Frucht oder wie man das nennen will, genannt. Oder auch Bentham, der Utilitarismus von Jeremy Bentham. Das spielt alles eine Rolle in der Haltung der englischen Politiker. Charles Trevelyan ist da maßgeblich, der möglichst wenig Hilfe von England nach Irland schicken wollte, weil er gesagt hat, die nutzen das sowieso aus. Und
ja,
das, es gibt viel zu viele Iren und das ist eine natürliche Auslese. Robert Malthus, der Thomas Robert Malthus, der von der Überbevölkerung der Iren gesprochen hat und von Overbreeding, also es gibt viel zu viele Iren und das wurde wieder mit dem Katholizismus verbunden und das ist ein typisches Vorurteil der Engländer, das sind Katholiken und keine Protestanten und die können sich nicht richtig benehmen und sind so auf der untersten Stufe der Menschlichkeit, sind die irischen Katholiken.
Herr Schwendt, da war jetzt schon wahnsinnig viel drin in Ihrer ersten Antwort. Ich würde noch mal gerne ganz zum Anfang kommen, nämlich zur Kartoffel, über die wir ja sprechen.
Ja.
Und die Monokultur. Denn Sie hatten ja gerade gesagt, und das haben wir auch vorher schon erwähnt, es wurden fast ausschließlich Kartoffeln angebaut, aus unterschiedlichen Gründen. Warum war das denn so? Also wussten die Menschen zum Beispiel nicht, dass das schlecht für die Böden ist oder gab es schlicht auch gar nichts anderes, was man hätte anbauen können?
Ja, also das gab vieles anderes. Das ist eine falsche Vorstellung, dass nur die Kartoffel angebaut wurde. Es wurde sehr viel Getreide angebaut, aber das ging alles nach England. Das ging alles in den Export. Damit haben die Grundbesitzer viel Geld verdient. 1815 wurde das Corn Law abgeschafft und dann wurde ganz viel Getreide aus Irland nach England importiert. Damit haben eigentlich die Engländer, die konnten sich nicht allein von den Lebensmitteln, die in England oder in Großbritannien angebaut wurden, konnten die sich nicht ernähren. Und die Kartoffel war eigentlich zum Überleben der irischen Bevölkerung und der Tiere. Ungefähr 50% der Kartoffelernte wurde auch an die Tiere verfüttert.
Hm.
Und dann fiel die aus. Die Böden, die mussten nicht wunderbar sein. Es wurde auch wenig gedüngt. Gerade die Kartoffel, die gedieh auch auf ganz armen Böden. Also mit Düngung und so war sowieso nicht viel los damals. Und die Iren, die haben die eingepflanzt und dann gewartet, bis sie fertig war. Und das hat dann meistens so ein Jahr gereicht.
Also ich bin jetzt keine Landwirtin, aber ich habe gelesen, dass also diese, wenn man Kartoffeln, ich glaube, 4 oder 5 Jahre hintereinander im gleichen Acker anbaut, sind sie irgendwann nichts mehr. War das denn damals schon überhaupt im Bewusstsein der Menschen oder wurde da gar nicht drüber nachgedacht?
Das war nicht im Bewusstsein. Das wurde auch nicht drüber nachgedacht. Und die Kartoffel, die hat Sir Walter Raleigh im frühen 17. Jahrhundert nach England gebracht. Und seitdem wird die Kartoffel da angepflanzt. Und mit Düngung und so war nicht viel los. Und wie gesagt, die gedieh auch auf sehr schlechten Böden. Also so in dem, das ist ja vor allem der Westen, der darunter gelitten hat, der Westen Irlands. Und da sind ja auch viel Hügel und na, richtige Berge sind es nicht, aber Hügel und miese Boden, und da gedieh trotzdem die Kartoffel.
Ja, dann war aber doch Schluss mit dem Gedeihen der Kartoffel. Die Missernte 1845 und 46, das waren ja wirklich Ernten, die praktisch nicht erwähnenswert sind. Es gab keine Kartoffeln in diesen Jahren. Würden Sie sagen, dass das auch tatsächlich, Sie hatten es eben schon kurz angesprochen, eine unmittelbare Folge war der englischen Politik, in Irland das Ackerland praktisch Großgrundbesitzern zu geben und die Bauern zu Pächtern nur zu machen?
Ja, also die Kartoffelfäule, die kam so Anfang der 40er Jahre aus Amerika, wahrscheinlich Südamerika, Argentinien wird manchmal genannt, und die war dann überall in Europa. Also das war nicht nur in Irland, sondern überall in Europa. Aber in Europa und vor allem eben in Irland und vor allem im Westen Irlands waren die Leute eben total von der Kartoffel abhängig. Wenn Sie den Norden und den Nordosten von Irland nehmen, also heute Belfast und die, was heute Nordirland ist, da hatten die Leute auch viel Kartoffeln angebaut, aber auch andere Getreide, Hafer und so. Ne, das waren viele Schotten, die da lebten, die haben Hafer angebaut. Und dadurch war das da nicht so schlimm. Aber in Irland war das eben besonders schlimm, weil ein Großteil der Bevölkerung, vor allem auf dem Land, von der Kartoffel lebte. Und die Kartoffel war nahrhaft. Und dazu gab es Buttermilch und es war ein nahrhaftes Essen, was die Bevölkerung, die Landbevölkerung auch ernährt hat. Und dann wurde 1946 wurde das sogenannte Indian Corn, also Mais, eingeführt. Sir Robert Peel, der war Premierminister, der hat es gemacht, aber das wollten die Iren nicht. Das kannten sie nicht und wollten sie nicht essen. Das wurde Peel's Brimstone genannt. Also das hat lange gedauert, bis sie das dann gegessen haben. Und dieser Mais ist bei weitem nicht so nahrhaft wie Kartoffel. Also da ist man voll und erstmal satt vielleicht, wenn man genug gekriegt hat. Und dann ist es aber bei weitem nicht so nahrhaft, wie die Kartoffel sein kann.
Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Herr Schwendt, dann war es eine Mischung, die diese Kartoffelfäule bzw. diese Hungersnot, diese Katastrophe dann ausgelöst hat. Es war erstens die englische Politik, die den Landwirten praktisch keine andere Möglichkeit gegeben hat, die Kartoffeln anzubauen. Aber es war auf der anderen Seite auch, wie Sie so ein bisschen angedeutet haben, vielleicht auch die Faulheit der Iren, was anderes anzubauen als die Kartoffel. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also es war ganz stark englische Politik. Trevelyan, später dann Sir Charles Trevelyan, der hat versucht, möglichst wenig Geld nach Irland zu pumpen, weil er gesagt hat, das nutzen die sowieso nur aus und die nutzen uns aus. Und es war auch diese Monokultur, von der die irische Landbevölkerung mehr oder weniger gelebt hat. Deshalb hat die so schlimm getroffen. Das war es, ganz Europa hatte die Kartoffelsäule.
Professor Joachim Schwendt war das. Er hat an der Uni Leipzig gelehrt und er hat sich wissenschaftlich mit Irland beschäftigt. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Schwendt.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Matthias, zur Zeit der Kartoffelfäule, das haben wir gehört, herrschte ja England über Irland. Wie hat die Regierung in London denn auf diese Hungerkatastrophe reagiert?
Also eigentlich könnte man ja denken, hätte die Ausfuhr von irischem Getreide verboten werden müssen. Aber im 19. Jahrhundert herrschte in England die wirtschaftspolitische Meinung, der Staat solle nicht ins Marktgeschehen eingreifen. Da es auch in anderen europäischen Ländern zu Missernten gekommen war, ließ sich mit irischem Getreide eben sehr gutes Geld verdienen. Das ergab Verbitterung und Zorn gegenüber England. Und etwas später veranlasste die britische Regierung den Ankauf von Mais in den USA. Das wurde erst zum Selbstkostenpreis verkauft und dann zu Marktpreisen. Die Iren aber hatten kein Geld, also weiter Hunger.
Haben Sie denn irgendwie Hilfe bekommen? Also gab es sowas wie Sozialhilfe oder Armenspeisungen oder wurden die Menschen in Irland dann tatsächlich einfach ihrem Schicksal überlassen?
Also ich würde sagen Letzteres. Nach 1847 hatten jene politischen Kräfte im Parlament in London Zuwachs bekommen, die für radikale Kürzungen der Staatsausgaben waren. Das verschlimmerte die Lage der Iren immer mehr. Da die irischen Pächter aber auch weiterhin ihre Pacht aufbringen mussten, war die Lage für viele Menschen aussichtlos. Es gab eine hohe Todesrate. Es gab Verbitterung auf England und Auswanderung als letzter Ausweg.
Gucken wir uns dieses irisch-englische Verhältnis doch mal etwas genauer an mit Fergal Lenehan. Er ist Kulturwissenschaftler und außerplanmäßiger Professor an der Uni Jena. Hallo, Herr Lenehan.
Hallo.
Wie war denn das englisch-irische Verhältnis, bevor es zu diesen Missernten kam und der Kartoffelfäule und der Hungersnot?
Ja, da Irland eine Kolonie Englands war, handelt es sich im Wesentlichen um eine Beziehung zwischen Kolonie und Kolonialmacht. Das ist wichtig zu betonen, glaube ich. Die englische Kolonisierung Irlands verlief aber, muss man auch sagen, bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts eher sporadisch. Zu dieser Zeit wurden die gälische Grenze im Norden, so Anfang des 17. Jahrhunderts, insbesondere die O'Neills und die O'Donnells vertrieben, nachdem sie einen Aufstand mit Hilfe Spaniens geführt haben. Und im Norden Irlands wurden mit angefrorenen protestantischen Siedler und Siedlerinnen aus England und aus den schottischen Lowlands besiedelt. Und diese Siedler und Siedlerinnen waren dann England und der englischen Krone dann treu ergeben. Danach wurden antikatholische Gesetze verordnet, die es Katholiken erschwerten, Land in Irland zu besitzen. Da die Hauptzahl der Iren dann Katholiken war, war das natürlich dann ein großes Problem eigentlich für die Mehrheit der Iren. 1801 wurde Irland schließlich Teil des Vereinigten Königreichs. Und Katholiken und die Mehrheit der Iren, wie ich gesagt habe, waren Katholiken, blieben weiterhin Bürger zweiter oder dritter Klasse. Allerdings muss man sagen, waren bis 1829 die meisten antikatholischen Gesetze aufgehoben. Und ohne die Hungersnot hätte sich die Lage wahrscheinlich zu einer gemeinsamen Staatsform normalisiert. Aber das wissen wir natürlich nicht. Das ist so spekulativ dann gesagt.
Ja, es kam dann zu dieser Hungerkatastrophe, auf die ja die englische Politik sehr hart, wie wir eben schon gehört haben, reagiert hat den Iren gegenüber. Warum war das so?
Ja, ein Teil der Regierung des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland betrachtete die Iren und Irinnen zweifellos als quasi Untermenschen oder zumindest als Bürger zweiter oder dritter Klasse. Und es gab überhaupt keine Iren so in Entscheidungspositionen in diesem Staat damals. Die Regierungsleuten begegnete Iren und Irinnen als sehr arme Migranten bzw. WanderarbeiterInnen in den Industriestaaten Großbritanniens. Einige sehr radikale protestantischen Briten sahen die Hungersnot als eine Art göttliche Strafe für die katholischen Iren. Mhm. Andere sahen das wiederum als Chance für die Neuordnung des Landbesitzes in Irland. Das Hauptproblem war jedoch, und das ist wichtig zu betonen, die laissez-faire Wirtschaftsphilosophie, die im Zentrum der britischen intellektuellen und politischen Szene stand und dazu führte, dass die Regierung nur sehr langsam auf die Hungersnot reagierte.
Der irische Schriftsteller John Mitchell, der hat den Satz geschrieben, der Allmächtige gewiss sandte die Kartoffelfäule, aber die Engländer schufen die Hungersnot. Würden Sie diesen Satz unterschreiben?
Das ist vielleicht etwas unfair und definitiv sehr bitter. John Mitchell war ein sehr extremer irischer Nationalist, das muss man betonen. Der große Teil des Landes in Irland befand sich dann schon in den Händen hauptsächlich englischer Grundbesitzer und viele Bauernhöfe exportierten weiterhin noch nach Großbritannien, muss man auch sagen. Aber das Hauptproblem war jedoch die laissez-faire Wirtschaftsphilosophie, die lange auf radikale Nicht-Intervention setzte. Andererseits, Irland war zu dieser Zeit Teil des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland. So hieß der Staat damals und gehörte letztendlich zu einem von den reichsten Ländern Europa eigentlich. Dass eine Million Menschen trotzdem starben und eine geschätzte Million Menschen dann auswandern mussten, ist wirklich mit Blick auf diesen staatlichen Kontext an sich dann eigentlich schwer zu glauben. Und man denkt, wenn das Ganze vielleicht in Shropshire oder Yorkshire passiert wäre, hätte alles wahrscheinlich anders gelaufen. Es wäre nicht zugelassen worden, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Aber das kann man dann auch natürlich nicht wissen. Aber
was glauben Sie denn? Man weiß das nicht, aber was glauben Sie? Wäre die Kartoffelfäule anderswo ausgebrochen, hätte das andere Folgen gehabt?
Es hätte bestimmt andere Folgen gehabt, weil es in Irland passiert ist. Okay, Irland, wie gesagt, war schon Teil des Staates, aber war immer noch weit weg. Und ich meine, die britische Eliten, die Entscheidungsträger, hatten so ein ganz schlechtes Bild von Irland und den Iren. Ja, und wenn das tatsächlich in Shropshire oder Yorkshire passiert wäre, wäre das meiner Meinung nach bestimmt anders dann ausgelaufen, definitiv.
Ja. Wie hat sich dann eigentlich das Verhältnis zwischen England und Irland nach dieser Hungerkatastrophe weiterentwickelt?
Ja, die Beziehung verschlechterte sich sehr schnell. Der irische Nationalismus verhärtete sich. Muss man auch sagen. Und der konstitutionelle Flügel strebte noch vollständige Unabhängigkeit. Dennoch hatte Irland so eine große Diaspora in Nordamerika und Großbritannien, so zum Beispiel in Großbritannien, insbesondere in Liverpool und Glasgow, die eine tief verwurzelte Hass gegen England entwickelte. Mhm. Und der irische Nationalismus war dann auch international und transnational. So zum Beispiel Liverpool hatte sogar mehrere Jahre lang so einen irisch-nationalistischen Abgeordneten im Parlament. In den 1880er und 1890er, dann kam die irische Home Rule Partei, eine Art Unabhängigkeit nach, während radikale irische nationalistische Terroristen in Großbritannien dann aktiv waren. Und die hießen damals so die Fenians und teilweise so die Irish Republican Brotherhood. Und dann mit dem Osteraufstand von 1916 und dem Anglo-Irischen Krieg von 1919 bis 1921 wurde schließlich so eine Art Unabhängigkeit erreicht. Aber der Hungersnot war immer so ein Punkt der Verbitterung für die Iren hauptsächlich.
Ist das heute noch ein Thema?
Das ist eine interessante Frage eigentlich. Ich würde erstens sagen, nicht wirklich, okay? Zumindest nicht auf persönlicher Ebene ist das ein Thema. Viele würden auch sagen, dass die Iren die Erinnerung an die Hungersnot jahrelang verdrängt haben zu einem gewissen Punkt. Ich weiß auch, ein Professor von mir in Dublin sprach oft von der Schuld der Überlebenden und stellte dabei die Frage, okay, was mussten unsere Verwandten tun, um zu überleben? Warum leben wir und andere Menschen leben nicht? Die Hungersnot hat definitiv das moderne Irland wie nichts anderes geprägt. Und die Konsequenzen davon sind implizit eigentlich in alles mehr oder weniger in Irland.
Geben Sie mal ein Beispiel.
Ja, ich kann Ihnen mehrere Beispiele geben. Die Bevölkerungszahlen nähern sich erst jetzt wieder relativ denen der 1840er Jahren an, wodurch Irland völlig außerhalb der europäischen Normen liegt. So die Bevölkerung Großbritanniens hat sich in diesem Zeitraum mehr als verdreifacht. 1840 hatte Irland so 8 Millionen Menschen, Großbritannien 16 Millionen Menschen. Jetzt hat Großbritannien für die Nachbarinsel um die 60 Millionen Menschen und Irland kommt nahe die ganze Insel an 7 Millionen. Die Hungersnot hat Irland auch kulturell sehr verändert. Und das ist eigentlich zu betonen, das ist etwas, das vielleicht manchmal vergessen wird. Vor der Hungersnot war Irland hauptsächlich ein gälischsprachiges Land. Okay, da hat man hauptsächlich Gaeliger gesprochen, was in Irland als irisch bezeichnet wird. Und mehr oder weniger alle, die von dem Hungersnot betroffen waren, waren gälisch-Muttersprachler oder zumindest zweisprachig. Und 1 Million starben und 1 Million wurden zur Auswanderung gezwungen. Und Gälisch, das zuvor eine Massensprache war, wurde dann mit Armut und mit Tod in Verbindung gebracht. Und die Iren und Irinnen wechselte wortwörtlich die Sprache, weil Englisch schien als nützlich zu sein und nicht mit, es wurde so mit Modernität und nicht mit Armut und Tod verbunden. Heute gibt es jedoch sicherlich eine Volkserinnerung an die Hungersnot, muss man auch betonen. So zum Beispiel die irische Fußballfans singen in der Regel ein Lied namens The Field of Athenry. Das ist eine Ballade eigentlich aus den 70ern und es geht um die Hungersnot und Auswanderung und hat eigentlich nichts mit Fußball zu tun an sich.
Ja.
So zum Beispiel bei der Europameisterschaft 2012. Irland hat 4-0 gegen Spanien verloren und Spanien führte 4-0. In den letzten Minuten haben die irische Fans das Lied gesungen. Ich weiß nicht, ob sie sich noch daran erinnern. Und der deutsche Kommentator hat aufgehört zu kommentieren und hat nur die Fans
hat sie singen lassen. Ja.
Genau. Und letztendlich, das Lied ist, es geht um seine Existenz. Das ist jedoch eine Feierlichkeit, dass man überhaupt noch existiert in diesem Sinn.
Also die irische Hungersnot hat es bis zur EM 2012 geschafft.
Ja, das hat es ja.
Fergal Lennon hat das erzählt. Er ist Kulturwissenschaftler und außerplanmäßiger Professor an der Uni in Jena. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Lennon.
Vielen Dank.
Wir haben ja jetzt schon einiges gehört über die Folgen und die Konsequenzen der Katastrophe des Jahres 1845. Jetzt gucken wir doch mal auf die Auswanderung. Wie viele Iren haben denn die Insel wirklich verlassen?
Also ich habe folgende Zahlen gefunden. Anfang der 1840er Jahre lebten 8,1 Millionen Menschen in Irland. Nach der Hungerkatastrophe noch 6,5. Etwa 1 Million sind an den Folgen des Hungers verstorben. Etwa 1,5 Millionen sind ausgewandert. Später kam noch einmal 500.000 hinzu. Emigration gab es übrigens in Irland schon immer. Dazu noch zwei Zahlen. Vor 1845 gab es etwa 50.000 Auswanderer pro Jahr. Danach wuchs das sprunghaft an auf etwa 200.000.
2 Millionen sind ausgewandert, habe ich gerade zusammengerechnet. Wo sind denn die Menschen hingegangen?
Also ich fand diese Zahl, die ich jetzt gleich sage, am erstaunlichsten, denn etwa 25% der Auswanderer sind nach Großbritannien gegangen, obwohl viele Iren England für den Hunger mitverantwortlich gemacht haben. Einige Iren wanderten nach Australien aus, aber die meisten, etwa 3/4 von ihnen, suchten ihr Glück in den USA. Aber sie wurden dort nicht besonders freundlich empfangen, weil an Bord ihrer Schiffe Krankheiten grassierten und die USA sich davor schützen wollten. Also ein Neustart nach der Katastrophe, der wirklich nicht einfach war.
Also 1,5 Millionen Iren verließen ihr Land in Richtung der USA. Was ist dort aus ihnen geworden? Das bespreche ich jetzt mit unserer Deutschlandfunk-Korrespondentin in den USA, Doris Simon. Hallo Doris.
Hallo.
Wo in den USA sind denn eigentlich die irischen Einwanderer gelandet und wo haben sie sich niedergelassen?
Ja, das war gar nicht so unterschiedlich, denn als die kamen, die waren ja abgerissen, die waren verhungert, die hatten überhaupt kein Geld. Das heißt, sie sind weitestgehend da geblieben, wo sie auch angelandet sind in den USA, nämlich in den großen Städten an der Ostküste, wo oft schon andere Iren lebten. In New York City, in Boston, in Philadelphia und in Baltimore. Und das ist insofern interessant, weil sie zu einer Zeit in die USA kommen, wo andere sie auf den Weg nach Westen machen, wo Freiheit, Gold und ein Leben auf eigenem Grundstück versprochen werden. Zum Beispiel die Deutschen, die gekommen sind, die waren eher Mittelschicht. Aber die Iren, wie gesagt, hatten diese Möglichkeiten nicht. Es waren meistens Tagelöhner, manchmal Handwerker. Und deswegen sind die dann an der Ostküste geblieben. Und einige dieser Städte, Boston zum Beispiel, das galt damals bald als irische Hauptstadt Amerikas, ist es aber heute noch, weil der Anteil irischstämmiger Bevölkerung dort besonders hoch ist. Ja, und der Vorteil eben der großen Städte an der Ostküste war, dass es da schon Iren gab und die, die neu kamen, zwar nicht automatisch und sofort, aber doch immer häufiger Zugang fanden in diese bestehenden Kontakte, die sich später dann auch zu richtigen sozialen Netzwerken ausgewachsen haben.
Du hast jetzt eben erwähnt, die Iren, die da ankamen nach der Kartoffelfäule, nach der Hungersnot, die hatten kein Geld, die waren abgerissen, dieses Wort hast du eben benutzt, die haben wahrscheinlich dann auch nicht das allerwärmste Welcome bekommen, würde ich mal annehmen. Konnten die sich dann im Laufe der Zeit integrieren?
Wenn wir auf die Anfänge schauen, das war extrem hart für die Iren. Die kamen aus harten Verhältnissen, aus Hunger, aus Armut, durch die Kartoffelfäule. Aber sie waren nicht wirklich willkommen in den USA. Denn sie waren nicht nur arm und abgerissen, sie waren auch noch katholisch. Und in der von Protestantismus bestimmten Gesellschaft der USA war das nichts Gutes. Die Iren wurden in den USA teilweise sogar wie damals, Zitat, Neger bezeichnet, wie gewendete Neger. Und es gab auch Befürchtungen, zum Beispiel bei Arbeitgebern, weil die Iren so arm und benachteiligt waren, dass die sich mit den Schwarzen zusammentun würden. Das ist nicht der Fall gewesen. Und Anzeigentexte, in denen wörtlich steht, Iren müssen sich nicht bewerben, die gab es überall bei Stellenanzeigen damals in den USA im 19. Jahrhundert. Das war der Anfang. Die katholische Kirche hat unheimlich viel getan für die irischen Einwanderer, hat denen sozusagen einen Home Away from Home damals gegeben. Der Glaube war ein Ding, was die Menschen zusammengehalten hat. Und nach ist es dann besser geworden mit der Integration. In der irisch-amerikanischen Erzählung vor allem durch hartes Arbeiten und durch Durchhaltevermögen und dass man eben zusammengehalten hat als irische Amerikaner oder damals noch Iren, weil niemand bezeichnete die damals als Amerikaner. Es wurde besser, vor allem eben in diesen Zentren an der Ostküste, wo man sich organisierte, wo Iren langsam in öffentliche Funktionen kamen. Vor allem Feuerwehr und Polizei waren typische Berufe für diejenigen Iren, die den Aufstieg wegschafften von Arbeitern und Handwerkern. Das war der Beginn des Aufstiegs. Und in diesen Netzwerken hat man sich geholfen, innerhalb der katholischen Kirche, aber eben auch in der Feuerwehr hat man irische Amerikaner nachgeholt, genauso eben in der Polizei. Das ist teilweise bis heute der Fall. Es gab dann auch irgendwann später, nicht sofort, eine Auswanderung in den Mittleren Westen, in die Industriezentren dort, zum Beispiel eben Chicago, Detroit oder auch Cleveland, wo irische Amerikaner in der Industrie gearbeitet haben. Und auch dort hat man zusammengehalten und gesehen, dass man sozusagen die Seinen aus der alten Heimat, dass man sich gegenseitig geholfen hat. Das waren die harten Anfänge.
Ja, wie ist es denn heute eigentlich? Also es sind ja viele der Iren damals auch geblieben und ihre Nachfahren, die leben immer noch in den USA. Wie sind denn die Irish Americans heute integriert?
Die Irish Americans sind absolut integriert und sie gelten als ein Beispiel für eine erfolgreiche Integration. Heute spielt es keine Rolle mehr, dass die meisten Irish Americans katholisch sind. Das war noch bis vor 60 Jahren in den USA anders. Wie gesagt, die Elite in diesem Land definierte die USA immer als ein protestantisches Land. Es gibt eben auch die Diskriminierung irischstämmiger Bürger überhaupt nicht mehr. Am Anfang sprachen ja viele Iren kein Englisch, was eben auch ein Problem war. Das ist alles lange, lange Geschichte. Die Americans sind angekommen in allen Bereichen der Gesellschaft. Sie sind stolz darauf und übrigens auch jüngere Amerikaner, die sich vielleicht gar nicht mehr so sehr wie Iren fühlen, aber die immer noch ihre Verbundenheit mit den von ihnen angenommenen, sage ich mal, Werten irischer Kultur haben und pflegen.
Und halten denn eigentlich die Iren in den USA ihre Traditionen hoch oder sind die eher so in Vergessenheit geraten?
Nee, wir sprachen ja schon über den St. Patrick's Day, aber es gibt jede Menge Dinge, die typisch sind für Irisch-Amerikaner. Das macht sich jetzt nicht unbedingt an den Zahlen fest. Also kaum ein irischer Amerikaner spricht Gälisch oder beschäftigt sich mit irischer Geschichte oder Literatur. Aber was das Entscheidende ist, das ist diese emotional-kulturelle Bildung. Das nennt man hier die Irishness. Mhm. Und die wird ständig verstärkt auch, zum Beispiel durch Medien, durch Filme, durch Essen, Festivals. Und man muss sich klar machen, jedes Jahr besuchen mehr als 3% der Irish Americans Irland. Das ist übrigens ein großes Thema für irische und amerikanische Comedians, diese Romantisierung der alten Heimat. Aber ich habe hier wirklich eine Menge Menschen getroffen, die zum Beispiel einen Claddagh Ring tragen. Das ist ein Ring, wo zwei Hände ein Herz mit einer Krone halten.
Den habe ich ja schon
und das
gesehen,
ist in der irischen Kultur ein Symbol für Liebe, Freundschaft und Treue. Was in irischen Familien auch hochgehalten wird, das ist der Zusammenhalt, regelmäßige Großfamilientreffen, irische Musik, irisches Essen, gälische Sportarten, trinken auch, ne? Mhm. Und es gibt auch immer noch die Tradition des Irish Wake, also der Totenwache, bei der das Leben des Gestorbenen mit Trinken, mit Singen, mit Tanzen gefeiert wird. Und was es auch gibt, das war mir gar nicht so klar, ist bei vielen eine Ablehnung von sehr vielem, was als Englisch betrachtet wird.
Aha.
Und das ist immer noch eine Reaktion auf die Unterdrückung der Iren durch die britische Krone.
Ja.
Gleichzeitig waren ganz viele Irish Americans für die Unterstützung des Friedensprozesses in Nordirland. Und der ist ja auch entscheidend mit Hilfe aus den USA zustande gekommen. Einer der wichtigsten Vermittler war ein irisch-amerikanischer Senator. Und wie gesagt, auch hier sind nicht nur die Alten, die an diesen Dingen hängen. Eine Freundin von mir, eine Mitdreißigerin in fünfter Generation Irish American, ist ganz heftig anti-britisch unterwegs. Und ihre Schwester ist übrigens nach dem Studium nach Dublin gezogen.
1,5 Millionen Iren haben ihr Land in Richtung der USA verlassen, damals nach der Kartoffelfäule. Und Doris Simon, unsere USA-Korrespondentin, sagt, das ist wirklich mal ein gutes Beispiel für eine gelungene Integration, auch wenn die Iren ihre eigenen Traditionen bis heute in den USA sehr hochhalten. Vielen Dank fürs Gespräch, Doris.
Gerne.
Kommen wir aus den USA nochmal zurück nach Europa, Matthias. Iren und Engländer, die pflegen einen ja nicht immer störungsfreien Umgang miteinander, aber trotzdem ist Nordirland ja Teil des Vereinigten Königreichs. Das passt ja irgendwie nicht so richtig zusammen.
Naja, aber der Süden, der hat sich ja getrennt von England nach dem Unabhängigkeitskrieg 1921. Und die Unabhängigkeitsbestrebungen, die basierten eben unter anderem auf den Erfahrungen bei der großen Hungerkatastrophe. Auch spricht die Tatsache, dass die Republik Irland, also der Süden, Teil der Europäischen Union ist, aber Großbritannien und damit auch Nordirland nicht, Bände. Das ist natürlich alles nicht nur auf die Hungerkatastrophe von 1845 zurückzuführen, aber sie spielt eben doch eine Rolle, genauso wie die Spuren der jahrhundertelangen englischen Herrschaft über die irische Insel. Die Unterdrückung der irischen Kultur und Sprache, all das hat tiefe Wunden hinterlassen, die heute zwar mit guten Handelsbeziehungen überdeckt werden, aber verschwunden sind diese Ressentiments nicht.
Das war eine Stunde History über die Kartoffelfäule in Irland und ihre Folgen. Die Vorbereitung dieser Folge, die hat bei mir übrigens sehr, sehr lange gedauert, weil ich mich erstmal ewig in einen Wikipedia-Artikel über die Kartoffel an sich verstrickt habe. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die ältesten Spuren einer Kartoffel vor 13.000 Jahren schon entdeckt worden sind? Und dass die Kartoffel 2022 zur Giftpflanze des Jahres gewählt wurde? Und was schätzt du, Matthias, wie viel Kilo Kartoffeln isst jeder von uns im Jahr?
150.
Nicht ganz. 63 Kilo Kartoffeln essen wir im Schnitt im Jahr. Jetzt wissen wir aber, dass du das Doppelte davon isst. Eine schöne Erkenntnis. Das war eine Stunde History über die Kartoffelfäule. In der nächsten Sendung, da geht es um die Hallstein-Doktrin vom September 1955. Ich bin Steffi Orbach. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.